Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also das letzte Mal bei uns warst, das war sozusagen der erste Tag, an dem du deinem Management gesagt hast, dass du jetzt mit Franziska von Almsieg zusammen bist. Ist das richtig?
Das stimmt nicht ganz. Also auf der Herfahrt habe ich ihr gesagt, dass es dort etwas gibt, was mich momentan sehr verunsichert.
Also, der Managerin,
ja, deine. Ja. Ich bin also zurückgekommen aus Sydney und da habe ich ja alle möglichen Zeitungen gelesen und dann nachher ist ja auch irgendwie alles aufgearbeitet worden und da stand ja dann drin, wir hätten uns dann am Versager-Stammtisch in der Mensa vom Olympischen Dorf kennengelernt, was ja auch...
Versager-Stammtisch. Schönes Motto für unsere Weihnachtsfeier.
Was ja auch irgendwie nicht ganz unrichtig ist.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur vierten und letzten Folge von Unsere Franzi, Being Franziska van Almsick. Mein Name ist Lars Becker und ich begleite euch durch diesen Podcast. Wir sind bis hierhin mit Franzi schon einen langen Weg gegangen. Von ihrem sensationellen Durchbruch 1992 in Barcelona, ihrem Aufstieg zum Star und ihrem Fall mit Motorradcrash, Anorexie und der Schlagzeile Franzi van Speck. Franzi ist nach ihrem Scheitern in Sydney ganz unten. Und da unten, und das ist nicht nur geografisch gemeint, trifft sie eine Person, die in den Augen der Öffentlichkeit ebenfalls sportlich versagt hat.
Dann kam Kretscher. Das war spannend. Es war spannend, weil ich jemanden kennengelernt habe, der mich eigentlich so an meinem Tiefpunkt, ja, also tiefer war ich noch nie in meinem Leben vorher, sportlich gesehen und also als Molch gewinnt man kein Gold, ne, so. Und dann lerne ich jemanden kennen, der scheinbar irgendwie die Zeitung nicht gelesen hat oder der das so nicht empfindet.
In der olympischen Geschichte zählen die Spiele von Sydney zu den besten Sommerspielen, die jemals stattgefunden haben. Noch heute schwärmen alle, die dort waren, von der Atmosphäre in der Stadt, von der Sportbegeisterung und Gastfreundschaft der Australier. Und inmitten dieser heiteren Grundstimmung hocken zwei Menschen am Versager-Stammtisch und gehen mit ihrer sportlichen Enttäuschung völlig unterschiedlich um.
Ich glaube, das, was für mich ganz wichtig war und was, sagen wir mal, auch so ein bisschen die Bedeutung der damaligen Beziehung zu Stefan irgendwie so ein bisschen anhebt, ist, wir haben uns kennengelernt, eigentlich beide am Tiefpunkt unserer Karriere. Ich weiß nicht, ob es sein Tiefpunkt war, aber ich kann mich daran erinnern, dass er da irgendwelche Würfe komplett versäbelt hat und irgendwie an die Latte geballert hat. Dann lernt man jemanden kennen, der einen irgendwie so sieht, wie man eigentlich ist.
Franzis Eltern mögen Deutschlands bekanntesten Handballer Stefan Kretschmer sofort. Auch wenn es äußerlich zunächst nicht so wirkt. Kretsche und Franzi haben viel gemein. Beide wachsen in Ost-Berlin auf und waren auf der Kinder- und Jugendsportschule. Stefan war zunächst aber kein vermeintliches Wunderkind wie Franzi. Er musste sich durchbeißen in seinen Mannschaften. Das prägt ihn früh und er hat Eigenschaften, die Franzis Eltern schätzen.
Na, Kretsche war Realist.
Er war Realist, ja.
Kretsche ist auch ein Macher und der ist sehr realistisch. Da ist auch nicht so mit Schmeicheleien und ach und so. So ist Kretsche nicht. Und das hat ihr offensichtlich gut getan. Und es ist ja so, wie man nur selber dazu steht, man wünscht sich, dass die Kinder zufrieden und glücklich sind. Mhm. Wenn man glücklich so das Wort so breit fasst, dann kann man nur alles respektieren, was denen gut tut.
Er war ein wichtiger Bezugspartner, der ihre ganzen Zweifel, die im Zusammenhang eben mit diesen Ergebnissen dort waren, hat er sie, sagen wir mal, aufgenommen und wieder aufgehellt. Und da war ich immer auch immer sehr dankbar, dass er so eine Rolle eingenommen hat.
Ich muss sagen, ich finde es schon witzig, dass selbst die Eltern Stefan Kretschmer Kretsche nennen. Im Jahr 2000 wird aus Franzi und Kretsche also ein Paar. Und das in einer Phase, in der Franzi sich eine schwierige Frage stellt.
Beende ich meine Karriere oder setze ich meine Karriere fort? Und da hat er schon eine sehr wichtige Rolle gespielt. Ich glaube, er hat mich gesehen damals. Und er hat Dinge in mir gesehen, die alle anderen nicht mehr gesehen haben. Und ich weiß gar nicht, ob die jemals jemand gesehen hat. Er hat mich gesehen und er hat mich irgendwie berührt in einem Moment, in dem ich am Boden lag und eigentlich am Ende war. So. Und in der Regel wird man gesehen, wenn man glänzt und wenn man erfolgreich ist. Und ne, so, wenn das Scheinwerferlicht auf dir hängt und alle irgendwie sagen, wie geil man ist, dann steht man halt im Mittelpunkt und dann wird man gesehen. Und ich war so ausgemustert und eigentlich ja gefühlt echt so am Tiefpunkt. Und dann ist da jemand, der sieht dich und der hilft dir mit all dem, was er sagt und wie er ist, dabei irgendwie nicht an dir zu zweifeln. Und das war schon hilfreich, ne? Dass er auch so intensiv und so leidenschaftlich und so erfolgreich Sport gemacht hat. Das hat durchaus geholfen. Also hätte er Klarinette gespielt oder Akkordeon, wüsste ich nicht, ob ich meine sportliche Karriere weitergemacht hätte. Aber zu sehen, dass da jemand wie jemand für seine Träume kämpft und zum Training geht und das bringt dich dann am Ende irgendwie dazu, darüber nachzudenken und zu denken, ja, das will ich eigentlich auch und will ich das jetzt irgendwie wegwerfen? Ist das jetzt die richtige Zeit? Ich bin doch eigentlich noch viel zu jung dafür. Ich wollte jetzt nicht unbedingt mit 22 meine Karriere beenden. So, aber ich hatte eigentlich auch keinen Bock mehr, irgendwie weiterzumachen. So, und deswegen war es eine gute Zeit.
Wie bei allem in Franzis Leben gibt es auch hier zwei Ansichten. Die Innensicht, das ist die Sicherheit, die Kretsche ihr gibt. Und dann die Außensicht. Da sind die 22-jährige Franzi und der 27-jährige Kretsche in dieser Zeit einfach das deutsche Promisportpaar. Zusammen erreichen beide nochmal ein ganz anderes Level an Aufmerksamkeit.
Sie haben durch Ihre Liaison mit Franziska von Amsicht eine höhere Portion Popularität dazu bekommen. Stört das?
Das hätte ich mir auch sparen können, ja. Also ich meine, das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck der Sache, um so eine Liebesbeziehung einzugehen. Also das hätte ich gern. Oder da hätte ich gerne drauf verzichtet. Ja. Naja, uns beiden war ja schon klar, dass das nicht ganz irgendwie an den Leuten vorbeigeht. Also das war schon klar, dass da was passieren wird. Aber ich sag mal, da sind einige Boulevardmagazine mit Methoden vorangeschritten, die wirklich katastrophal waren. Also ich sag mal, da wurden Interviews erschlichen, speziell von meiner Ex-Frau und so weiter. Das ist natürlich eine brutale Katastrophe, was da passiert ist. Und ich sag mal, da lernt man was draus und mit solchen Magazinen unterhält man sich einfach dann nicht mehr. Und das ist die logische Konsequenz. Aber ich sag mal, wir leben in Berlin zusammen und da haben wir eigentlich schon unsere Ruhe. Ja.
Was Stefan Kretschmer da beschreibt, stimmt natürlich. Allerdings muss man dazu sagen, die beiden haben sich in dieser Zeit auch nicht versteckt. Sie sind gemeinsam auf Galas und roten Teppichen unterwegs, machen nur spärlich bekleidet ein aufsehenerregendes Fotoshooting und Kretsche fügt seinen vielen Tattoos noch ein besonders prägnantes auf seiner linken Wade hinzu. Es ist Franzi, stilisiert wie die Jungfrau Maria.
Kretsche war der interessanteste, den sie angeschleppt hatte. Ich habe ihn als sehr klug wahrgenommen, witzig, der hat so einen ganz anderen Humor. Und er war halt schräg. Die trugen dann beide plötzlich schräge Sachen, wo ich dachte, okay, gut, die Zeit muss es halt geben. Alles geht vorbei, alles geht vorbei.
Ich glaube, dass Stefan ja sowieso immer jemand war, der sozusagen zwei Gesichter hat. Eins nach innen und eins nach außen für die Öffentlichkeit. Und vielleicht hat Franzi dort bei ihm lernen können, dass sie das auch braucht. Dass sie sozusagen nach innen ihr Leben leben kann, in ihrem Freundeskreis und so weiter. Und dass sie, was außen über sie gedacht wird und erwartet wird, sozusagen gar nicht so wichtig ist für ihr Glück.
Für Franzis Mutter und auch für Raik Hannemann, Franzis langjährigen Wegbegleiter, ist das ein Perfect Match.
Ich finde Liebe irgendwie extrem wichtig. Gerade wenn man ein emotionaler und gefühlsvoller Mensch ist wie ich, hat das immer eine große Rolle gespielt in meinem Leben. Aber es ist nicht so, dass wenn es in der Liebe läuft, dass dann alles andere irgendwie so, ne, dass dann alles andere läuft. So. Ich glaube, dass es viel tiefer geht. Also ich glaube, dass das viel mehr ist als nur irgendwie, wenn es in der Liebe läuft, sondern aneinander wachsen und aneinander, ne, die Stärken des jeweils anderen nutzen, auch für sich selbst. Also ich glaube, dass wir eine ganz intensive Zeit hatten, eine ganz verrückte Zeit irgendwie miteinander und dass wir beide in der Zeit aneinander gewachsen sind und unheimlich viel gelernt haben und profitiert haben voneinander. Zumindest für mich war das eine sehr wichtige und eine sehr schöne Zeit, die auch für meine sportliche Karriere einfach wichtig war.
Stefan war jemand, der ihr nochmal eine neue Sichtweise auch und ein anderes Selbstbewusstsein, glaube ich, mitgegeben hat, wie man mit Sachen umgeht, die auch gesellschaftliche Konventionen vielleicht betreffen.
Merkt ihr was? Kretsche spornt Franzi an, nochmal anzugreifen. Und er ist nicht der Einzige. Sie sammelt die Leute um sich, die ihr wirklich gut tun.
Ich hatte ja ganz oft das Gefühl, und das muss man auch lernen oder das muss man auch können. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss immer vorne weggehen. So, und das hat mich ganz lange genervt, weil ich immer sagte, warum muss ich eigentlich immer vorne wegmarschieren? Kann ich mal irgendjemand anders vorne wegmarschieren? Wird mich auch gern mal in die zweite oder dritte Reihe eingliedern, wird mal ein bisschen Luft holen wollen und zum gegebenen Zeitpunkt mal wieder irgendwie nach vorne schießen.
Das Team Franzi formiert sich. Sie trennt sich von ihrem Manager Werner Köster. Stattdessen übernimmt Regine Eichhorn. Franzi arbeitet weiter regelmäßig mit ihrer Psychologin Friederike Janowske. Gabi Strecker, die Physiotherapeutin, die immer ein offenes Ohr für sie hat, bleibt an ihrer Seite. Dazu ihre Eltern, die sie bei großen Wettkämpfen begleiten. Aber da fehlt noch jemand. Jemand, zu dem sie lange den Kontakt verloren hat. Und das ist Norbert Warnatsch.
Er war mein Jugendtrainer. Er war derjenige, der meine Technik geformt hat. Er war der, der mit mir Theorie gemacht hat. Dafür habe ich ihn gehasst, weil ich immer ins Wasser wollte. Und ich musste immer irgendwie oft malen, wie ich irgendwelche Startsprünge machen musste. Er war der Grundsteinleger. Und er war der erste, der allererste Mensch, der daran geglaubt hat, dass ich das schaffe, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Und er hat mir 2 Tage vor seiner Abreise nach Indonesien gesagt, dass er für 4 Jahre weggeht. Und ich war stinksauer und war wütend.
Anfang 91 verlässt Norbert Warnatsch überraschend Berlin. Der ehrgeizige und erfolgreiche Coach geht nach Indonesien und übernimmt dort die Nationalmannschaft eines Landes, das im Schwimmen nur eine Mini-Nebenrolle spielt. Kurz zur Einordnung. Insgesamt hat Franzi während ihrer Karriere 3 Trainer. Von Warnatsch Nachfolger Dieter Lindemann trennt sich Franzi nach den Spielen von Atlanta. Er hat ihr Älterwerden nie berücksichtigt, ihr bei Wettkampf- und Trainingsgestaltung keinerlei Mitsprache eingeräumt. Anschließend ist Gerd Esser Franzis Coach. Ihn schätzt sie vor allem menschlich. Da ist Norbert Warnatsch schon lange wieder zurück in Berlin.
Als er zurückgekommen ist, habe ich ihn lange nicht angeguckt. Er war lange überhaupt keine Option irgendwie, weil ich echt wütend war. Er hat mich so, so fühlt man sich wahrscheinlich irgendwie, weiß er nicht, wenn sich Eltern trennen, wenn man so 12 ist. Wie alt war ich? Ich war 12. Und dann sagt er einfach, er geht. Und ich dachte, der kann nicht einfach gehen. So, also ich war echt enttäuscht. Aber natürlich, die Altersweise und das Alter hat es dann mit sich gebracht, dass ich gesagt habe, also der ist es halt, ne?
Und das hat sich so, naja, peu à peu ergeben. Ich habe sie beobachtet und die hat mich eben auch gesehen und so Schritt für Schritt sind wir dann wieder aufeinander zugekommen. Ich habe mich aber da nicht insofern verhalten, dass ich sie nun dort angebaggert hätte oder Franzi, was ist denn, komm mal zurück, sondern schön Abstand gehalten, aber freundlichster Art. Und so hat sich das dann ergeben, dass sie dann überlegt hat, naja, vielleicht kann ich doch mit dem, der mich mal zu Anfang betreut hatte und mit dem ich eigentlich zufrieden war, mit dem ich gut konnte, vielleicht kann ich das mit dem nochmal versuchen, neu anzufangen. Und so ist es dann auch gekommen.
Der hat die Weichen gelegt. Mit ihm habe ich Theorietraining im Schwimmen gemacht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich weiß gar nicht, was er mir alles eingebläut hat irgendwie in dem Alter. Ich weiß nur, dass ich irrsinnig viel mitgeschrieben habe und dass ich eine Bombentechnik hatte. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel seiner Handschrift dabei. Und menschlich hat es einfach auch immer gepasst. Also für mich war Kelly Warnatsch immer Herr Warnatsch über ganz, ganz viele Jahre. Ich habe ihn lange nicht duzen können, weil ich immer so viel Respekt irgendwie hatte vor ihm.
Schon seit 1995 laufen sich Franzi und Kelly Warnatsch im Sportforum in Berlin-Hohenschönhausen wieder regelmäßig über den Weg. Kelly ist übrigens der Spitzname von Norbert Warnatsch. John Kelly hat Wildwestromane geschrieben und ist einer von Warnatschs Lieblingsautoren. Die Hefte leiht er sich in seiner Jugend bei einem Bekannten, um sie heimlich zu lesen. Das Du und Kelly müssen sich seine Schwimmerinnen und Schwimmer erst verdienen. Franzi ist davon noch weit entfernt. Als die beiden endlich wieder zusammenfinden, ist sie noch schwer gezeichnet von den Erlebnissen in Sydney.
Bei Übernahme war sie total down. Also da war nichts im Lot. Sie musste Verletzungen auskurieren. Sie war psychisch nicht gut drauf. Aber wir waren bemüht, all diese Dinge Schritt für Schritt ins Lot zu bekommen und haben planmäßig, ruhig, bedacht angefangen, sie neu aufzubauen, sowohl psychisch als auch physisch.
Franzis Schritt zurück wird zum Schritt nach vorn. Kelly Warnatsch baut sie ganz gezielt wieder auf.
Sie hatte Erfolgserlebnisse auf der Spur, die wir dann bestritten haben. Und die haben sie bestätigt, bestärkt, dass sie auf einem guten Weg ist und dass sie gut betreut wird. Und das war das Wichtigste, dass sie Zuversicht erlangt hat, dass es wieder vorwärts gehen kann.
Es wird klar, die Stärken von Franzi sind ganz unmittelbar in der Arbeit von Norbert Warnatsch begründet. Franzi spricht immer wieder gern von Schicksal. Sie glaubt daran und so ist die Rückkehr ihres neuen, alten Trainers vielleicht auch die Rückkehr des Glaubens an sich selbst.
Es hat bei Franzi alles gepasst, was benötigt wird, um erfolgreich zu schwimmen. Sie hatte also die körperlichen Voraussetzungen, die technischen Voraussetzungen, die willentlichen Voraussetzungen, die kämpferischen Eigenschaften und war auch in der Lage, wenn es mal wehgetan hat, dagegen zu halten und sich zu quälen. Und das zeichnete sie aus und das ist aus meiner Sicht die Ausnahmeschwimmerin Franziska van Almsick.
Es geht voran. Wichtig für Franzi in dieser Zeit, so mein Eindruck, Konstanz, dranbleiben, weitermachen, die kleinen Erfolge sehen.
Das war durch die Einflussnahme der Psychologin zu sehen, dass sie also auch versucht hat, sie zu bestärken mit ihren Mitteln. Und das war dann der Weg aus dem zu Tode betrübt in Richtung Hoffnung. Die Regina Eicher und die Managerin hatte mir erzählt, dass Dr. Friederike Janowski mit ihr zusammenarbeitet und es wurde abgesprochen, was die Kernpunkte sind, die sie angehen müssen.
Denn Franzi hat ein großes Ziel, die Europameisterschaften 2002. Es nochmal allen zeigen und auch sich selbst. In ihrer Heimatstadt Berlin, da wo alles angefangen hat und wo sie die Liebe für das Element Wasser wiederfindet.
Ja, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist so. Und das kann ich bis heute. Ich kann Wasser spüren und in die Hand nehmen. Und ich bin einfach ein sehr emotionaler Mensch mit unheimlich viel Gefühl. Und wenn das Gefühl nicht da ist und wenn das Gefühl des Wassergreifens irgendwie nicht da ist, dann kann ich auch nicht schwimmen. Und das war immer wichtig. Also ich habe immer gespürt, ob es geregnet hat in einem Freibad, weil sich das Wasser verändert, wenn die Wassertropfen irgendwie auf das Chlorwasser treffen. Und Wassertemperaturveränderungen bis zu einem halben Grad konnte ich immer irgendwie mit dem großen Zeh oder mit dem Fuß, ich konnte immer sagen, wie viel Grad das Wasser hat. Ob es zu kalt war, ob es zu warm war, ob es zu viel Chlor drin war, ob es Salzwasser war. Wie so ein Schwimmbecken, ob es eine Überlaufrinne hat oder ob es ein Becken ist, wo das Wasser irgendwie an die Wand klatscht und dann wieder zurückkommt. Davon habe ich ganz viele Dinge nicht gesehen, aber ich habe sie gespürt. Und ich glaube, das war das große Ding.
Ich muss mal ganz kurz sagen, dass ich es sehr mag, wie Franzi über ihren Sport spricht, über all die kleinen Details und Feinheiten.
Ich habe im Nachhinein immer sehr oft gesagt, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die hart arbeiten können. Ich glaube, dass zu verbinden, dass man Talent hat und hart arbeitet, ich glaube, dass das genau dieses Quäntchen ist, was einen irgendwie anders macht als die anderen. Und dann ist es eben dieses Quäntchen Talent, das Wasser eben besser zu fühlen oder stärker zu fühlen oder das besser, Wasser besser anfassen zu können und jeden Zentimeter unter Wasser nutzen zu können, um vorwärts zu kommen, weil darum geht's ja im Schwimmen. Das ist ja nicht, wir springen rein und bewegen die Arme ein bisschen und paddeln oder rudern so schnell auf die andere Seite, wie wir können, sondern es geht darum, jeden Zentimeter unter Wasser zu nutzen, um vorwärts zu kommen und dem Wasser Widerstand zu widerstehen. Und das hatte ich raus.
Ja, das ist ein Gefühl, was der Sportler hat, dass er sehr gut gleiten kann, dass er das Wasser erfühlen kann, dass er das Wasser anfassen kann, dass er mit dem Wasser umgehen kann, dass er die Winkel in der Hand beispielsweise so einstellen kann, dass er immer wieder das Wasser in der Hand hat. Also das ist ein ganz typisches Zeichen dafür, dass man von der Sensomotorik her das erfühlt, was nötig ist, welche Stellung in den Gelenken nötig sind, um das Wasser zu erfassen, sich vom Wasser abzuziehen oder abzudrücken.
Die Vorbereitung mit Norbert Warnatsch fruchtet, übrigens in einer Trainingsgruppe ausschließlich mit Männern. Deren körperliche Überlegenheit motiviert Franzi. Sie will mithalten und sie fühlt sich in dieser Gruppe geborgen.
Sie ist in einer Gruppe aufgegangen, die nur Männer beinhaltete bis dato. Und die Jungs haben sie aufgefangen und haben sie mitgenommen.
Alles fokussiert sich auf die EM 2002 in Berlin. Und Franzi?
Ach Gott, ich wollte sterben. Ich wollte sterben. Also Berlin, Europameisterschaften in Berlin waren natürlich Europameisterschaften zu Hause, vor der Familie. Ich habe meine Familie immer ausgeladen. Ich habe immer gesagt, ich will niemanden sehen, keiner kommt, egal wo es ist. Manchmal hatte ich ja Glück, da war es dann irgendwie echt in Übersee, da ist sowieso niemand mitgereist und ich wollte das Ding immer irgendwie alleine durchziehen. Und diesmal wusste ich, meine Eltern kommen, Freunde sind da, das ist meine Schwimmhalle, ich kenne den Schwimmmeister, ich kenne die vorne am Einlass, ich kenne irgendwie so alle. Also da war schon auch der Druck wieder so groß und natürlich war er da wieder so dieser selbstgemachte Druck, dass wenn es 2002 nicht funktioniert hätte, dann hätte ich meine Karriere beendet. Und das ist ja immer irgendwie so ein Damoklesschwert, was du im Nacken hast, weil du weißt irgendwie, okay, jetzt hast du Ende 2000 entschieden, dass du das nochmal durchziehst. Und dass die Europameisterschaft in Berlin nochmal so echt so eine gute Motivation sind. Ne? So, also ich war nicht in der Lage, mich 4 Jahre zu motivieren und zu sagen, okay, für die nächsten Olympischen Spiele, aber dass es Berlin war, das hat mich motiviert. Da habe ich gesagt, das will ich zu Hause erleben. Also ich war monster aufgeregt und hatte Angst und also es war eigentlich was gruselig.
Und jetzt muss ich euch von dieser unfassbaren Woche im Sommer 2002 erzählen. Für mich ist es das erste große Sportereignis als ARD-Reporter und bis heute hat es sich in meine Erinnerung eingebrannt. Es hört sich komisch an, aber nur beim Gedanken daran bekomme ich Gänsehaut. Zum Auftakt holt Franzi Gold mit der 4x100-Meter-Staffel in Weltrekordzeit. Am nächsten Tag dann Gold über 4x200 Meter. Dann wird Franzi Europameisterin über 100 Meter und hat danach einen Ruhetag, um sich ganz auf ihre 200 Meter zu konzentrieren. Die Atmosphäre in der Halle verdichtet sich von Tag zu Tag, zugespitzt auf das eine Finale, 200 Meter Freistil. Das, ihr habt es nun schon oft gehört, ist ihre absolute Lieblingsstrecke.
Das ist eine auf sie zugeschnittene Wettkampfstrecke, die auch ihrer Physis entspricht, die ihrer Möglichkeit entspricht, Großes zu leisten.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jemals das Wort Paradestrecke benutzt habe, sondern ich weiß, dass ich über viele Jahre über die Liebe meines Lebens gesprochen habe. Und das waren 200 Meter Freistil. 200 Meter Freistil war mein Leben. Das war das, was ich konnte, das, was ich geliebt habe. Da konnte ich mich voll auspowern. Da ging es immer um 2 Minuten. Und ich glaube, das, was ich so geliebt habe, war, ich musste schnell sein, aber ich musste auch Ausdauer haben. Das ist so die, für mich persönlich immer so die Königsdisziplin. Du musst von allem so ein bisschen was können. So. Und das war einfach meine Strecke. Und ich glaube, weil ich immer betont habe oder weil ich früh angefangen habe zu betonen, wie sehr ich diese Strecke liebe und wie viel mir diese Strecke bedeutet, haben, glaube ich, am Ende auch immer alle auf diese Strecke geschaut. Also ich habe mich in vielen anderen Strecken ausprobiert, war, glaube ich, mal Europameisterin über 100 Meter Schmetterling. Aber es ging immer um die 200 Meter Freistil. Also ich hätte alles andere aufgegeben für genau diese Strecke.
Am 3. August 2002 ist es soweit. Die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark an der Landsberger Allee ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Erwartungen sind riesig, die Anspannung ist mit Händen zu greifen. Ich bin auch da, unten in der TV- und Radiozone nah am Beckenrand und schaue auf die Athletinnen. Da ist Franzi und bereitet sich vor.
Aus Deutschland, Franziska von Almsick.
Franziska von Almsick über ihre Strecke, die 200 Meter Freistil der Frauen. Auf diesen Tag hat sie Jahre gewartet, auch wenn es manchmal so aussah, als würde sie nicht mehr zurückkommen. Und die Welt um sie herum nur noch Mitleid, oft sogar Spott für sie übrig hatte.
Wir waren im Park-Inn-Hotel in Berlin und ich hatte ganz oben ein ganz tolles Zimmer. Und ich hatte das Gefühl, der ganze Turm wackelt. Mir war speiübel, ich konnte nichts frühstücken, ich konnte nichts essen, mir war total schlecht.
Keine Schwimmerin ist dieses Jahr schneller gewesen in der Welt. 1 Minute 57,74 Sekunden, ihre Zeit von den deutschen Meisterschaften, Franziska von Almsick.
Hier hört ihr übrigens die ZDF-Live-Reportage von Thomas Waag und Christine Otto.
Wenn man hart trainiert hat und wenn man alles gegeben hat, dann ist es eigentlich nur noch die Aufgabe, irgendwie sich seinen Lohn abzuholen und darauf zu vertrauen, dass man alles getan hat in der Vergangenheit, dass das jetzt einen krönenden Abschluss hat.
Schauen Sie in ihr Gesicht, sie ist jetzt schon überwältigt von dieser Resonanz hier. So locker habe ich sie nie gesehen, unglaublich. Vor dem Start hat sie Zeit für ein Küsschen in die Kamera. Dabei ist das ihr Ding, diese 200 Meter, die Strecke, die ihr lange Zeit gehört hat.
Ich habe Frau Janoske angerufen und habe gesagt, ich trete nicht an, ich kann nicht. Und dann kam sie vorbei und dann haben wir einfach gearbeitet und dann hat sie einfach so ein bisschen so diesen Druck rausgenommen. Ne? So diesen Druck von meiner großen Leidenschaft, die 200 Meter Freistil. Und dann komme ich auf die Startbrücke und da sitzt der Wolf. Und ich habe noch nie so ein Gefühl gehabt von Vertrauen, vom Wissen, dass alles gut läuft. Also ich bin noch nie so gelöst ein Rennen angegangen.
Es gibt Geschichten, die hätten selbst auf Soaps abonnierte Drehbuchautoren nicht besser erfinden können. Jetzt läuft die Geschichte.
Es war weder Wut, es war so ganz anders, als ich meine Rennen vorher geschwommen bin.
Fünf Schwimmer.
auf Bahn 5 von oben Franziska van Almsick. Christine, die hat beim Start schon gezeigt, was eine gute Schwimmerin ausmacht.
Es gibt nur ein Rezept für sie, sich auf sich konzentrieren, ihr eigenes Rennen schwimmen. Und sie ist so gut in Form wie nie zuvor. Denn über 100 Meter Freistil hat sie ja bereits den deutschen Rekord egalisiert. Ihre Form stimmt, hoffentlich auch die Psyche.
Wir schielen auf die Zwischenzeit. 27,14 Sekunden. 700stel unter ihrem eigenen, dem 8 Jahre alten Weltrekord von den Weltmeisterschaften 1994 in Rom.
Aber natürlich, wenn man Selbstzweifel hat, dann kommt das alles wieder hoch und dann war das genug und wird es klappen und was ist eigentlich, wenn das nicht klappt?
Stilistisch wie immer eine Augenweide, hoher Ellenbogen, gleitende Züge, lange Züge und der kontinuierliche Sechserbeinschlag, das zeichnet Franziska van Almsick auch in diesem Rennen aus.
Und sie ist schon wieder schneller geworden, fast 6 Zehntel. Die 24-jährige Franziska jagt den Weltrekord, den die 16-jährige Franzi aufgestellt hat.
Alle haben mir gesagt, die ist fett geworden, die sitzt nur auf der Couch, die zählt ihre Kohle, die macht gar nichts mehr. Und die hat nur noch schlechte Laune.
Das ist jetzt schon, nach 150 Metern, eine Körperlänge, die Franziska führt. Zum letzten Mal die Zwischenzeit, sie ist weiter auf Weltrekordkurs. Franziska van Almsick jagt ihren eigenen Weltrekord und ist auf dem besten Wege, wenn sie die letzten 40 Meter jetzt durchsteht.
Und also alles das, was ich so gehört habe im Vorhinein, das konnte ich so umwandeln, ne? Sagen, ich musste mich nicht mehr rechtfertigen dafür, sondern habe so zurückgezahlt.
Franziska van Almsick vor ihrem eigenen Weltrekord. Links ist er eingeblendet, rechts die neue Zeit. Ja! Franziska, du bist die Größte.
Ich habe immer gewusst, dass ich den Weltrekord nochmal brechen kann. Da habe ich immer gewusst. Ich wusste nur nicht wann. Dann wusste ich's.
Das sind Bilder, liebe Zuschauer, da bin ich mir sicher, die jagen Ihnen auch zu Hause eine Gänsehaut den Rücken hinunter.
Und das war wohl das größte Rennen meines Lebens, wo ich ganz klar war und ganz klar bei mir war. Das war 200 Meter Freistil in Berlin.
Ich verneige mich vor Franziska van Almsick, vor diesem Comeback, vor dieser Zeit, eine Qualität, einzigartig. Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Schwimmerin weltweit so zurückgekehrt ist. Nach so vielen Jahren, Kompliment an Franziska.
Ich stehe unten und bin komplett überwältigt von der Atmosphäre. So eine Stimmung habe ich in einer Schwimmhalle nie wieder erlebt. Schon bei jeder Wende ist ein Schrei durch die Halle gegangen. Dass Franzi gewinnt, das ist früh klar. Aber bei ihrem Anschlag und den beiden Buchstaben WR für Weltrekord auf der Anzeigetafel explodiert die Halle.
Franziska, der Sikett weiß das, ist zwar mit allen Wassern gewaschen, aber glauben Sie mir, das ist keine Show hier. Die ist überwältigt. Es ist nicht mal ganz 2 Jahre her. Da ist sie von vielen in Deutschland, von den Medien insbesondere, mit Hohn und Spott überschüttet worden. Hässliche Bilder mit gehässigen Kommentaren. Und 2 Jahre später hat sie es nicht nur der Schwimmwelt gezeigt. Die 24-jährige Franziska van Almsick ist ganz, ganz weit oben auf dem Schwimmgipfel. Und da holt sie jetzt keiner mehr runter.
Also der Moment, als ich angeschlagen habe 2002 bei der Europameisterschaft, war Wahnsinn. Ich habe das am Anfang gar nicht so richtig realisiert und dann stand es irgendwie ganz groß auf den Anzeigetafeln und die Menschen standen im Stadion, das habe ich noch nie erlebt vorher. Viele lagen sich in den Armen, ich konnte aus dem Wasser heraussehen, dass viele Tränen in den Augen hatten und mit dem Kopf geschüttelt haben und ich habe gemerkt, dass da was ganz Großes passiert ist.
Ich habe tatsächlich nie wieder so viele Leute bei einem Sportereignis weinen sehen. Und Franzis neue Weltrekordzeit ist mir auch heute noch präsent. 1,56,64. Franzi sitzt erst fassungslos auf der Leine. Sie kann nicht begreifen, was da gerade passiert ist. Sie schwimmt an den Beckenrand und klettert raus. Franzi geht langsam auf dem mit blauem Teppich ausgelegten Pooldeck um die Startblöcke herum. Sie hält inne und fällt auf die Knie, beugt sich nach vorne, legt ihre Hände auf den Teppich. So verharrt sie mehrere Sekunden.
Ich habe sehr lange gebraucht, um den Weg dann zu finden, den man natürlich immer nimmt, raus aus dem Becken. Und dann winkt man nochmal in die Menge und dann geht man zum Interview. Und das hat bei mir alles ein bisschen länger gedauert. Nicht nur, weil ich natürlich total kaputt war und K.O. war, sondern weil ich auf die Knie gegangen bin und weil es also so überwältigend war. Und Ich habe die ganze Zeit nur geweint, weil wirklich einfach eine große Last abgefallen ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich wirklich kurz vor diesem Interview, ich habe diese Interviewstation gesehen und dachte, okay, da muss ich jetzt hin und da muss ich jetzt eine Frage beantworten.
An dieser Interviewstation wartet ZDF-Reporterin Christa Haas auf die alte und neue Weltrekordhalterin.
Und ich hatte mich gerade wieder so ein, weil ich wollte natürlich vor der Kamera irgendwie nicht heulen und krieg mich so ein und habe meine Gefühle im Griff. Und dann fängt sie an zu weinen und mit tränenerstickter Stimme, und das werde ich nie vergessen, sagt sie, weißt du, was gerade passiert ist? Und da konnte ich meine Tränen gerade noch so verdrücken und dachte irgendwie, naja, also wenn es einer weiß, dann wahrscheinlich ich. Und dann sagt sie, die 24-jährige Franziska hat gerade den Weltrekord der 16-jährigen Franzi gebrochen. Und da platzte es natürlich wieder wahnsinnig aus mir heraus, weil sie den Nagel einfach auf den Kopf getroffen hat. Und so hat es sich auch angefühlt. Ich habe immer gedacht und gewusst, dass ich noch mal schneller schwimmen kann, als ich das mit 16 getan habe. Ich meine, ich war irgendwann 18, ich war 20 und habe gedacht, das muss doch drin sein. Also wenn das jemand anders nicht geschafft hat, aber ich muss doch schneller schwimmen können als so ein 16-jähriges Mädchen. Und wenn dann das eintritt, woran du all die Jahre geglaubt hast, dass du noch mal schneller schwimmen kannst, als du das getan hast vor vielen, vielen Jahren, dann es war ein sehr besonderer Moment. Und das war toll, dass ich meinen eigenen Weltrekord gebrochen habe. Es war anders. Es war nicht das Gleiche.
Das ist der Moment meines Lebens. Es hat so alles wieder gut gemacht.
Und alle sind dabei. Norbert Warnatsch, Regine Eichhorn, Gabi Strecker, Franzis Eltern. Sie umarmen sich und weinen.
Ja, ich bin mitgeschwommen. Mir hat zum Schluss, ich konnte nicht mehr atmen. Es hätte nicht viel gefehlt, wäre ich umgefallen. Mir war dermaßen schwindelig, ich bin die ganze Strecke mitgeschwommen. Das war so emotional, auch die ganze Vorbereitung und die Gespräche davor. Und ich kann es auch wieder kaum so richtig in Worte fassen. Ja, es war verrückt.
Das Comeback des Jahres? Nein, des Jahrzehnts. Es waren ihre Feiertage im heimischen Berlin. Glückliche Eltern und ein Erfolgstrainer, der sicherlich großen Anteil hatte, dass die perfekte Stilistin die Wende schaffte.
Franzi hat ihr größtes Rennen hinter sich. Ob es jetzt das Weltrekordrennen in Berlin war oder der Kampf raus aus der Anorexie, das könnt ihr selbst entscheiden. Wahrscheinlich gehört beides zusammen. Franzi hat etwas erreicht, was sich jenseits des Sportlichen befindet. Das streicht sie auch bei ihrer Dankesrede nach ihrer Wahl zur Sportlerin des Jahres heraus.
Glaubt an euch und ihr werdet sehen, dass das wieder wird. Man darf einfach nie aufhören zu träumen und man darf nie aufhören, an sich zu arbeiten. Und das ist alles leichter gesagt als getan, aber Kopf hoch und es kommen wieder bessere Zeiten. Ihr seht's an mir.
Vielleicht wäre 2002 der richtige Zeitpunkt gewesen, Schluss zu machen. Doch Franzi unternimmt einen letzten Versuch, sich diesen Traum vom Olympiagold doch noch zu erfüllen. Und so fährt sie 2004 nach Athen. Mit Gold wird es nichts. Aber immerhin holt Franzi noch zweimal Bronze mit der Staffel.
Ich konnte mich verabschieden. Ich bin offenen Auges nach Athen gefahren und wusste, das wird mein letzter Wettkampf. Das hat es dann wieder so ein bisschen wehmütig gemacht, aber ich kann das eine nicht wollen und das andere dann nicht lassen, oder? Ne? Also das ist der bittere Beigeschmack, den man dann einfach mitnehmen muss. Ich habe das nochmal probiert, das hat nicht sollen sein.
Auf dem Parkplatz hinter der Schwimmhalle warten Franzis Eltern. Sie haben Bier mitgebracht.
Ich habe das Bier in der Hand gehabt, ich habe das Bier getrunken und meine Eltern waren extrem dankbar, dass es vorbei war. Extrem dankbar, weil sie eben auch immer mitgelitten haben. Und das ist ja nicht so, dass das nur mit mir passiert ist, sondern eben auch mit meinem engsten Umfeld.
Das war die letzte Folge dieses Podcasts und an dieser Stelle möchte ich einmal Danke sagen. Danke an Franziska van Almsick, an ihre Familie und an ihr Team für die Offenheit, mit der sie uns ihre Geschichte erzählt haben. Wenn ich etwas aus diesem Podcast mitnehme, dann das. Bei allen Niederlagen, und dabei meine ich nicht die sportlichen, ist am Ende eines wichtig. Dass man Menschen um sich hat, die zu einem stehen, wenn Unterstützung notwendig ist, die in Krisenzeiten helfen und einfach für einen da sind.
Für mich ist sie die größte Schwimmerin, die Deutschland hatte. Für mich ist es wirklich die Schwimmkönigin Deutschlands und wird es immer bleiben.
Ja, sie lebt jetzt ein ganz anderes Leben, das stimmt. Aber entscheidend ist ja, dass man das, was man da tut, mit Freude tut. Und solange das so ist, ist es alles in Ordnung.
Ich bin unendlich stolz auf sie, was sie erreicht hat und wie sie sich weiterentwickelt hat. Und das macht mich unheimlich glücklich.
Wenn sie hier irgendwo mal einen Wettkampf nicht gewonnen hat und ich war gefragt und ich bin hin und ich bin mit ihr dann raus, das war für mich das schönste Erlebnis. Das hätte ich ja nicht bekommen, wenn sie gewonnen hätte. Da wäre sie ja hofiert worden in ihrer Trainingsgruppe.
Die hat flach gelegen und die ist aufgestanden und die hat sich bedankt bei allen. Wer bitte, das ist doch, was soll da noch kommen? Das ist einfach verrückt. Und das hat sie selber gemacht, ganz alleine.
Kathleen Rund arbeitet als Polizistin und schwimmt wieder. Gerade ist sie Masters-Weltmeisterin im Freiwasser geworden. Dagmar Hase trainiert die Nachwuchsleistungsschwimmer der SSG Leipzig. Reik Hannemann arbeitet für eine Berliner Sportmanagementagentur. Er ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Schwimmverbandes zuständig. Regina Eichhorn hat ihre Sportmanagementagentur aufgegeben. Sie ist jetzt in Berlin als Heilpraktikerin tätig. Norbert Kelly-Warnatsch hat seine Trainerkarriere Ende 2024 mit 77 Jahren beendet. Er lebt in Kühlungsborn an der Ostsee. Jutta und Bernd van Almsick leben in der Nähe von Cottbus. Sie sind stolz auf das soziale Engagement ihrer Tochter, besonders auf ihre Stiftung, die Kindern Schwimmunterricht ermöglicht. Dafür ist Franzi sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Und Franzi?
Ich habe zwei Kinder. Ich mache viel für die Stiftung, mache viel für die Sporthilfe, versuche mich da einzusetzen, versuche da im Aufsichtsrat Netzwerke zu knüpfen. Ich bin Investorin beim FC Viktoria Berlin, einem tollen Fußballverein in Berlin. Ich habe ab und zu Ideen, Kinderbücher zu schreiben oder natürlich so ein bisschen in Zusammenhang mit dem Thema Schwimmen oder Sport Dinge zu entwickeln oder zu kreieren. Ich kann gar nicht genau sagen, was ich genau mache, aber langweilig wird mir eigentlich nie.
Und damit tschüss von mir. Unsere Franzi, Being Franziska van Almsick, ist ein Sportschau-Podcast vom RBB in Zusammenarbeit mit dem SWR. Ich bin Lars Becker und diese Erzählung der Geschichte von Franziska haben Desiree Krause, Kevin Albrecht, Franziska Krenzin, Dirk Walsdorf, Matthias Ehlers und ich entwickelt. Kevin und Desiree haben die Episoden geschrieben. Das Sounddesign und die Postproduction sind von Jelena Kitanovic. Das Cover ist das Werk von Jerome Weihrauch. In diesem Podcast hört ihr viele Ausschnitte aus Interviews, die Jürgen Schmidt und Laura Trust für die Doku Franziska van Almsick geführt haben. Die findet ihr in der ARD Mediathek. Seht sie euch unbedingt an, wenn ihr noch tiefer in Franziskas Geschichte eintauchen wollt. Danke an Jürgen, Laura und ihren Redakteur Christoph Pietsch für ihre große Unterstützung. Wenn ihr noch mehr Podcasts über die größten deutschen Stars hören wollt, habe ich hier einen ganz persönlichen Tipp für euch. Es geht um Michael Schumacher. Mein Kollege Jens Gideon war jahrelang als Formel-1-Reporter unterwegs und hat sich auf eine intensive Spurensuche gemacht. Nach dem Menschen hinter dem Rekordweltmeister. Jens spricht mit Wegbegleitern wie Ralf und Mick Schumacher, Sebastian Vettel oder Mika Häkkinen. Er reist nach Maranello und er fährt sogar die Skipiste in Meribel hinunter, auf der Michael Schumacher damals verunglückt ist. Die Serie ist viel mehr als ein Rückblick auf eine Karriere. Es ist ein sehr persönliches Porträt. Hört unbedingt rein in Michael Schumacher, Geschichte einer Ikone, in der ARD-Audiothek.